Domradio Sonntagslicht.
Es ist wieder Zeit fürs Sonntagslicht. Schön, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen. Ich bin Michelle und ich freue mich auf die ganzen schönen Nachrichten, die ich hier habe. Lustige Sachen, Mutmacher, inspirierende Menschen und schöne Gedanken für unterwegs. Los geht's. Wir starten tierisch heute, nämlich mit Lamas. Lamas sind, finde ich, irgendwie ganz witzige Tiere. Also die sehen immer so ein bisschen aus, als wären sie zu cool für alles, finde ich. Mampfen so vor sich hin, gucken auch immer so ein bisschen gelangweilt, aber gutmütig. So als würden die so über den Dingen stehen. Und ich finde die ganz sympathisch, muss ich sagen. Und andere Menschen offensichtlich auch. Es gibt ja mittlerweile so Lama- und Alpaka-Wanderungen in vielen Gegenden. Die kann man dann buchen und die Leute sind irgendwie alle ganz begeistert davon. Kriege ich jedenfalls immer so mit. Jetzt kommen wir aber zu unserer Nachricht. Wir haben nämlich im Domradio mit einer, salopp gesagt, Lama-Pfarrerin gesprochen. Ulrike Scheich ist Inhaberin der Innovationspfarrstelle Schöpfungsspiritualität und arbeitet mit Lamas in der Seelsorge. Sie macht Lama-Gottesdienste, führt die Menschen an die Tiere heran und kann darin ganz viel der göttlichen Liebe finden.
Tiere, ganz allgemein, egal ob Lamas oder Pferd, Katze, Hund, Maus, die sind sie selber. Unter allen Umständen sind sie einfach sie selber. Und das ist etwas, was wir Menschen uns ja eigentlich immer wieder auch finden müssen. Wir müssen uns immer wieder neu finden. Wer bin ich? Wer bin ich in diesen sozialen Zusammenhängen? Und das ist für die Tiere eine Selbstverständlichkeit. Und sie nehmen uns in dieses selbstverständliche Ich bin da mit rein. Wenn ich als Pfarrerin auf der Kanzel stehe und eine Predigt halte, dann sage ich das. Gott liebt dich so, wie du bist. In deinem Wesenskern bist du einfach angenommen und geliebt. Und damit kann ich den Kopf ansprechen. Ich kann vielleicht auch das Herz ansprechen bei vielen Menschen. Aber wenn wir den Tieren gegenüber sind, dann erleben wir das auf nochmal eine, ja, ich würde sagen, elementarere Art und Weise.
Es ist aber auch die Verbindung zur Natur, sagt Scheich. Die Lamas nehmen uns bei einem Lama-Spaziergang mit in ihre Welt, die gleichzeitig auch unsere Welt ist. Denn, so sagt sie, wir Menschen sind Natur. Das ist nicht voneinander getrennt. Bei diesen Spaziergängen sind auch schon viele tolle Dinge passiert zwischen Mensch und Lama. Die Pfarrerin erzählt zum Beispiel von einem Mann, der am Anfang noch ziemlich unentspannt war und sogar die Luft angehalten hat, während er starr mit seinem Lama unterwegs war.
Und mein Lama ist halt einfach neben ihm gelaufen in diesem Passgang, in dieser typischen Ruhe einfach und in diesem kräftesparenden Gang, der uns Menschen mit reinnimmt in diese Bewegung. Und dann habe ich gemerkt, wie er sich immer mehr entspannt. Er hat ganz starr gerade ausgeguckt zuerst und dann hat er irgendwann angefangen, mal so ein bisschen rumzugucken und hat mich dann gefragt, ist das in Ordnung, wenn ich mal so links und rechts gucke? Ich sage, ja, klar, natürlich. Das ist für das Lama ziemlich beruhigend, wenn dein Tier, was du jetzt an der Leine hast, merkt, oh, mein Mensch passt auf. Und dann habe ich so richtig gemerkt, boah, wie er entspannt und wie er locker lässt und dann das Tierchen mal anguckt, wieder in die Umgebung guckt. Ja, und das war ein wunderbar harmonisches Nebeneinander, Miteinandergehen.
Da merkt man dann wieder, was Tiere für einen Einfluss auf uns haben. Viele kennen das ja wahrscheinlich auch von Hund oder Katze, ne? Also man streichelt die und so eine Katze, die schnurrt dann vielleicht noch vor sich hin und irgendwie wird man so ganz ruhig. Und Lamas schnurren zwar nicht, aber die scheinen die gleiche Wirkung zu haben. Ulrike Scheich lebt seit Jahren mit ihrer Familie und einer kleinen Lama-Herde in Reutlingen und ist begeistert von den Tieren. Wir können außerdem eine Menge von ihnen lernen, sagt sie auch. Sich nicht so viele Sorgen machen zum Beispiel. Demut, Vertrauen. Und wir können lernen, wie es sich anfühlt, zu lieben und geliebt zu werden.
Mich fragen viele Menschen auch manchmal, lieben dich deine Lamas? Dann kann ich nur sagen, ich weiß nicht, was Liebe für Lamas bedeutet. Ich weiß aber, wie sich's anfühlt, wenn ein Lama mir vertraut. Und Vertrauen und Liebe sind sehr nah beieinander. Und dieses, ich vertraue dir, ich gehe mit dir mit, auch wenn es jetzt vielleicht gruselig wird. Das ist etwas, was von unserer inneren Haltung abhängt. Die Tiere interessieren sich nicht dafür, wie viel Geld wir auf dem Konto haben oder ob wir Markenklamotten tragen oder ob die Kinder eine Arbeit verhauen haben oder so in der Schule. Aber was für sie entscheidend wichtig ist, das ist das Gefühl, was ich diesem Tier jetzt und hier gegenüber habe. Also was für ein Gefühl kann ich dem Tier vermitteln? Kannst du mir vertrauen? Dann ist gut. Und wenn das Lama feststellt, ja, ich kann dir vertrauen, ich gehe gerne mit dir mit, dann ist es etwas, wo ich dann auch wirklich sagen kann bei den Menschen, die kommen, schau mal, so schwer ist das gar nicht. Und das ist genau das, was Gott dir auch sagt. Du kannst mir vertrauen. Und wenn ich sage, ich liebe dich, dann kannst du mir das auch glauben.
Super spannend. Im Interview hat sie auch noch mehr erzählt. Schaut gerne mal rein auf domradio.de oder schaut euch mal eine Lama-Wanderung an. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch was für euch. Wir müssen über Rechtsextremismus sprechen. Ja, was hat der im Gute-Nachrichten-Podcast verloren? Habt ihr jetzt völlig recht, wenn ihr euch das fragt? Rechtsextremismus wächst aber ja und wir begegnen ihm auch leider oft im Alltag. Ignorieren geht nicht. Umso wichtiger sind Menschen, die sagen, das geht so nicht. Damit kommt ihr bei uns nicht weiter. Und um diese Menschen geht es. Die Caritas in NRW hat nämlich jetzt eine Orientierungshilfe zum Umgang mit rechtsextremen Akteuren veröffentlicht. Daran hat auch die Caritas-Referentin Michaela Hofmann mitgearbeitet.
Es hat uns bewogen, das auch das Thema anzufassen, weil wir gemerkt haben, dass Rechtsextremismus und dass man eben halt Menschen ausgrenzt, dass man eben halt zwei Klassen aufmacht, dass das nicht zur Caritas passt und auch überhaupt nicht zur Christlichkeit, also auch nicht zur Kirche. Und da war auch nochmal das Wort der Bischöfe, dass man sich ganz klar davon abgrenzen muss, für uns ein ganz wichtiger Hinweis darauf zu sagen, wir machen das auch für die Caritas-Verbände, weil ganz viele Anfragen kamen, was soll ich denn machen? Und das sind doch so viele und die sind demokratisch gewählt. Und wenn man doch demokratisch gewählt ist, müssen wir uns doch mit denen verständigen. Und da haben wir das Dilemma auch der Kollegen und Kolleginnen ganz klar gespürt und gedacht, jetzt machen wir eine kleine Orientierungshilfe.
Ich finde es erstmal gut, dass die Caritas NRW sagt, das passt nicht zu uns, das ist nicht vereinbar mit dem Christ oder Christin sein. Man muss nicht lange nachdenken, die Orientierungshilfe der Caritas richtet sich in erster Linie gegen AfD-Positionen, das merkt man. Natürlich kann man dann die Frage stellen, sollten sich kirchliche Organisationen nicht aus der Politik raushalten? Aber dazu hat Michaela Hofmann Folgendes gesagt.
Wir richten uns hauptsächlich gegen alles das, was populistisch ist und was auch extrem ist. Das ist eben halt auch was, wo wir gesagt haben, es ist unser Auftrag, uns gesellschaftlich zu äußern und für die Demokratie einzutreten. Und das hat jetzt mit politischer Neutralität nichts zu tun. Und wenn man in das Gesetz guckt, dann heißt es auch, wir dürfen keiner Partei Vorschub leisten. Wir dürfen Parteien nicht finanzieren. Aber wir dürfen aus unserer Satzung ableitbare Stellungnahmen, was die Gesellschaft anbelangt, was Politik anbelangt, immer geben.
Die Frage ist aber dann immer, wie geht man jetzt damit um, wenn Menschen sich im Alltag rechtsextrem äußern? Das passiert ja im Privaten, beim Sport oder eben auch am Arbeitsplatz. Der Schlüssel ist Dialog. Menschen fragen, was genau meinst du jetzt damit? Weißt du eigentlich, was du damit gerade gesagt hast? Und trotzdem deutlich zu machen, ich sehe das ganz anders, beziehungsweise im Fall der Caritas, das passt nicht zu dem, wofür wir hier stehen. Nicht selten sind Menschen, die sich rechtsextrem äußern, ja auch schwer mit Argumenten zu überzeugen. Das weiß auch Michaela Hofmann.
Das ist genau der Punkt eben halt. Und deshalb ist es wichtig, sich vorzubereiten. Und auch, wir bieten ganz viele Fortbildungen auch dazu an. Und auch eben halt sich damit auseinanderzusetzen. Was mache ich denn da? Weil wir sind eher darauf ausgerichtet, eben halt zu diskutieren und versuchen zu überzeugen und mit Argumenten jemanden auch mitzunehmen. Und wenn die andere Seite das aber nicht möchte und auch nicht zuhört, dann muss ich mir überlegen, was tue ich dann. Und das ist gar nicht so einfach. Und deshalb eben halt vielleicht auch nochmal so mein kleiner Appell, bitte überlegen Sie sich, ob Sie nicht eine Fortbildung machen, ob Sie sich nicht vertieft auch damit beschäftigen, weil es ist nicht trivial, die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und auch mit Rechtspopulisten.
Wichtiger Punkt. Also mir macht es Mut, dass es Menschen oder auch Vereine, Verbände gibt, die sich mit dem Thema befassen, es nicht einfach ignorieren und überlegen, wie man Menschen wieder zurückholen kann und auch deutlich machen, das ist nicht mit uns vereinbar. Diese Position dulden und unterstützen wir nicht. Die Orientierungshilfe zum Umgang mit rechtsextremen Akteuren ist auf der Internetseite der Caritas NRW abrufbar. Und das ganze Gespräch mit Michaela Hofmann, das gibt's natürlich auch auf domradio.de zum Nachlesen. Der neue Motto-Schal für die Karnevalssession 2026 ist da. Ich beschreibe mal, wie er aussieht. Rot und Weiß auf der einen Seite, Konfetti auf der anderen Seite und das Kölner Stadtwappen in Herzform und eingerahmt von zwei Händen. Um diese helfenden Hände geht es nämlich diesmal. Das Motto lautet:
Madonnet für Kölle.
Danke an den Kölner Kollegen, der mir das einmal eingesprochen hat. Ich spreche nur Eifelerblatt und das ist nun wirklich kein Kölsch. Wir tun es für Köln, heißt das Motto. Und ich finde es ganz, ganz toll, denn es soll ein Dankeschön sein an alle, die im Hintergrund helfen. Ohne das Ehrenamt ist in Köln nämlich nicht mehr viel los, sagt auch Herbert Geis vom Kostümgeschäft Deiters, das diesen Schal verkauft.
Der Kölner geht wieder den ersten Schritt, um zu zeigen, wie die Welt zu funktionieren hat, egal wo er herkommt. Köln ist einfach die Stadt des guten Herzens, lass mal so sagen. Und da bin ich sehr stolz auf, dass wir es in diesem Jahr sehen auf den Straßen.
Herbert Geis hofft auch auf viele Aktionen innerhalb der Session, die auf die verschiedenen Ehrenämter aufmerksam machen. Ich habe dann auch mal auf der Seite des Festkomitees Kölner Karneval nachgeschaut und da steht, die Bühne gehört den vielen tausend Menschen, die sich aus Liebe zur Stadt und ihren Bewohnern in der Freizeit engagieren, im Sportverein, im Sozialdienst und natürlich im Karneval. Diese Liebe spiegelt sich auch im neuen Mottoschal wieder. Ja, finde ich eine sehr schöne kleine Meldung, weil man den Leuten mal Danke sagt, die oft im Stillen so vor sich hinarbeiten, einfach weil sie etwas Gutes tun wollen und das mit ihrer Freizeit verbinden und damit so viele Bereiche unserer Gesellschaft am Laufen halten. Hoffentlich geht die Botschaft also nicht nur über Köln, sondern auch darüber hinaus in die Welt. Und jetzt schauen wir uns noch einen Trend gemeinsam an, den ihr vielleicht auch schon gesehen habt auf Social Media, nämlich Pudding mit der Gabel essen. Ja, das klingt erstmal verrückt, aber dazu treffen sich gerade ganz viele Menschen in Deutschland oder haben sich getroffen und auch in anderen Teilen der Welt. Besonders junge Leute schnappen sich eine Gabel, ein Glas Pudding und marschieren dann damit in Parks oder so und futtern dann zusammen diesen Pudding. Was mit der Gabel natürlich ein bisschen länger dauert als mit dem Löffel. Dabei wird gequatscht und gelacht, man lernt im besten Fall noch neue Leute kennen. Christian Jasper ist Stadtjugendseelsorger in Bonn und hat auch schon von dem Trend mitbekommen.
Man könnte auch ganz was anderes machen, aber es wird eben deutlich, junge Leute wollen offenbar zusammenkommen. Erstens darum geht es, dass man analoge Kontakte wieder hat in der Zeit, wo so vieles nur noch digital ist. Und es geht wohl auch darum, etwas wirklich Fröhliches zu machen in unserer weltpolitisch so angespannten Lage, dass man etwas Lustiges erlebt.
Man braucht außerdem ja auch nicht viel Geld, um mitzumachen. Also jeder und jede kann eigentlich teilnehmen. Es braucht eben nur den Pudding und die Gabel. Jasper sieht aber auch, dass die jungen Menschen viele Sorgen und Probleme haben. Ja, und diese Pudding-Challenge, die könnte man so ein bisschen als Kontrastprogramm dazu auffassen. Junge Menschen wünschen sich mehr Gemeinsamkeit.
Das scheint mir eindeutig so. Ein bisschen wirkt da vielleicht immer noch die Corona-Pandemie negativ nach, wo ja viel Vereinsamung das Ergebnis war. Gleichzeitig ein hohes Maß an Digitalisierung. Junge Menschen erleben gleichzeitig einen großen Leistungsdruck im Studium, in der Schule schon, im Beruf. Sie sehen natürlich auch den Kriegen ausgesetzt, sind auf der Suche nach günstigem Wohnraum, also eine Menge von ernsten Problemen. Und junge Leute sind durchaus ja auch politisch und wollen dagegen vorgehen. Und gleichzeitig braucht es offenbar manchmal Momente, wo man mal nicht angespannt und nicht politisch sein will, sondern einfach nur mit netten Leuten zusammenkommen und eine schöne Zeit haben. Und als solches gilt das. Und wer diese Pudding-Ess-Momente jetzt im Moment beobachtet, der sieht das ja auch. Das sind oft sehr frohe, sehr ausgelassene Dinge, die sicher auch so in den Spätsommer der letzten Tage gepasst haben, wenn es noch ein bisschen sonnig war, dass man draußen nett zusammenkam.
Jasper fragt sich aber auch vorsichtig, bräuchten diese Menschen nicht eigentlich noch was anderes? Denn tiefgehend sind diese Pudding-Challenges ja nicht. Es wird gelacht und alles ausgeblendet. Und das ist auch völlig okay, sagt er. Das braucht man auch manchmal. Aber man kann diesen Problemen auch gemeinsam begegnen und sich austauschen. Das versucht natürlich auch die Jugendseelsorge. Die ist ja auch eine Anlaufstelle dafür. Wenn der Trend noch anhält, dann kann die ja vielleicht mal da anknüpfen und vielleicht mit ein paar jungen Leuten ins Gespräch kommen, wer weiß. Ich finde die Challenge trotzdem irgendwie süß. Also sie tut ja keinem weh. Alle können mitmachen. Man hat eine gute Zeit. Dieser Trend wird sicherlich vorbeigehen, aber wer weiß, vielleicht lernen sich dort auch neue Leute kennen und es entstehen Freundschaften. Oder man hat eben etwas, worüber man mit Freunden und Freundinnen in ein paar Jahren lachen kann und sagen kann, weißt du noch, in dem einen Jahr, da haben wir doch alle gemeinsam mit 100 fremden Leuten Pudding mit der Gabel gegessen.
Die Inspiration.
Als Impuls habe ich einen Ausschnitt aus einem Interview in dieser Woche gewählt. Tobias Schlegel ist Journalist und Notfallsanitäter. Und er ist Pilger. Er ist nämlich den Jakobsweg gelaufen mit seiner Mama. Und darüber hat er selbst einen Podcast gemacht. Jakob, Mama und ich heißt er. Und er hat auch mit uns im Domradio darüber gesprochen. Denn dass man den Weg mit seiner Mutter geht, das hat wohl viele Menschen erstmal irritiert, aber natürlich auch interessiert. Viele machen das ja eher mit Partner, Partnerin oder vielleicht mit einer Gruppe von Leuten oder ganz alleine. Er hat ein paar schöne Worte gefunden, mit denen ich heute gern schließen würde. Es geht um Familie, um Dinge, die mal gesagt werden müssen und um ein besonderes Erlebnis. Und ich fand es einfach sehr schön, was er da gesagt hat. Das kann auch, finde ich, wirklich zum Nachdenken anregen.
Der Lebenslauf sagt ja, man zieht ja bei den Eltern aus, lebt dann sein eigenes Leben und sieht sich leider eigentlich nur noch an Wochenenden, an Feiertagen und ansonsten dominiert der Alltag und man fährt mit anderen Menschen in den Urlaub. Das ist auch bei mir so gewesen und ich hatte großen Respekt davor. Also ich hatte wirklich Angst vor dieser Nähe und ich hatte auch Angst, so intensiv viel Zeit mit meiner Mutter zu verbringen, weil natürlich kennen wir uns insofern gegenseitig, dass wir uns mit ein, zwei Sprüchen auch auf die Palme bringen können. Also ich hatte Angst, dass das explodiert, dass wir uns dann nur streiten und wir irgendwie früher zurückfahren müssen, weil wir uns so in die Haare kriegen. Aber überraschenderweise ist das gar nicht passiert. Also wir haben uns zwar zweimal so richtig gestritten auf diesem Weg. Man muss halt auch mal das, was sich dann angestaut hat, man muss das auch mal rauslassen. Und wir haben ja auch, ich glaube, das gibt es in jeder Familie, so kleine Familiengeheimnisse oder Dinge, die man ungern anspricht, die man aber mal ansprechen sollte. Und das schiebt man halt im Alltag so vor sich her. Und mein Appell ist da wirklich, das nicht zu machen, sondern mal anzuhalten, den ganzen Alltag anzuhalten und sich dem zu stellen und mal ja auch die Kapitel anzusprechen in der Familie, die vielleicht unschön sind, aber für die es Zeit braucht und bei denen man nachher merkt, ey, das hat so gut getan, dass wir uns da jetzt mal ausgesprochen haben, weil das schleppe ich schon so lange mit mir mit. Und das sollte man echt machen, bevor es zu spät ist, bevor die Eltern zu alt werden und vielleicht nicht mehr eine Wanderung machen können oder nicht mehr raus können in die Natur oder eben einfach nicht mehr da sind. Also ich kriege ja auch in meinem Job im Blaulichtleben mit, plötzlich kann sich das Leben verändern und man sollte das jetzt viel mehr schätzen und man sollte auch seine Eltern viel mehr schätzen.
So, das war's für heute mit dem Sonntagslicht. Ich wünsche euch eine gute Woche und dass ihr die guten Dinge nicht überseht. Man muss manchmal nur ein bisschen genauer hinschauen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!
Domradio, dreh's lauter.